Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir heute Morgen auf zweites Buch Mose, Kapitel 17, die Verse 8 bis 13. 2. Mose 17, 8 bis 13. 2. Mose 17, 8 bis 13. Da kam Amalek und stritt wieder Israel in Raphidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und streite wieder Amalek. Morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab Gottes in meiner Hand haben. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, dass er wieder Amalek stritte. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Spitze des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand niederließ, siegte Amalek. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm seine Hände, auf jeglicher Seite einer. Also blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua dämpfte den Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, die Macht des Gebets. Liebe Geschwister, liebe Gäste, die Macht des Gebets ist eine fast grenzenlose. Aber die Macht des Gebets liegt darin, dass sie nicht gegen den Willen Gottes kämpft und versucht, eigene Wünsche gegen den Willen Gottes durchzusetzen, sondern dass sie den Willen Gottes sucht und sich in ihn und unter ihn stellt. Echtes Gebet sagt deshalb auch zu schweren Wegen Gottes Ja. Und ich kann mit vielen unter uns bezeugen, die Wege Gottes sind oft sehr schwer, aber sie sind immer gesegnet. Und ich werde am nächsten Sonntag über das provokative Thema predigen: Gott gibt nur das Beste. Gott gibt nur das Beste. An diesem Wissen hält Gebet fest. Es lässt sich nicht beirren von den Widerständen und Stürmen der Zeit, sondern sieht unbeirrt auf den Herrn und seine Verheißungen. Ich weiß, dass das leichter gesagt als getan ist. Und mein Gebet sieht nicht immer so aus. Es kann nur der Heilige Geist Gottes in uns immer wieder aufs Neue schaffen und uns in diesem Vertrauen bewahren. Ganz schlicht und unvermittelt beginnt unser Abschnitt: Da kam Amalek. Amalek war der Enkel Esaus und der Stammvater dieses Volks, der Amalekiter. Während die Nachkommen Jakobs zum großen Volk herangewachsen waren, hatten sich auch die Nachkommen Esaus vermehrt. Und Amalek begegnet uns vom Auszug der Israeliten aus Ägypten bis in die Richterzeit und Königszeit hinein als der erbitterte Feind Israels. Entsprechend hart ist die Ankündigung Gottes in den letzten Versen: Denn ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man sein nicht mehr gedenke. Wir kennen den vernichtenden Feldzug, den König Saul dann im Auftrag Gottes gegen die Amalekiter geführt hat und wo er auch in Sünde fiel, weil er die guten Schafe und Rinder nicht, wie geboten, unter den Bann getan hat. Aber so weit sind wir hier noch nicht, das kommt erst 450 Jahre später. Amalek ist hier ein starkes und großes Volk und stellt sich den Israeliten in den Weg. Da kam Amalek und stritt wieder Israel. Dabei hätte doch alles so schön weitergehen können. Da waren sie eben aus der Sklaverei in Ägypten entkommen, den Streitwagen Pharaos ebenfalls durch das gewaltige Eingreifen Gottes. Kurz zuvor hatte Gott sie noch mit frischem Wasser versorgt aus dem Felsen bei Massa und Meriba. Jeden Tag lag frisches Manna vor den Zelten. Sie gingen von Wunder zu Wunder. Aber liebe Geschwister, hinter fast jedem Wunder steckt eben Anfechtung und Not. Wir hätten so gerne die Wunder, amas, aber die Not, aus der uns die Wunder Gottes herausführen, die hätten wir lieber nicht. aber beides gehört meistens zusammen. Bevor Israel vor den Streitwagen Pharaos gerettet werden konnte, musste es eben von den Streitwagen Pharaos verfolgt werden. Bevor sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit werden konnten, mussten sie vorher 430 Jahre in der Sklaverei leben und leiden. Bevor Gott Manna vom Himmel schickte, musste erst einmal Nahrungsmittelknappheit herrschen, damit Gott mit diesem Wunder eingriff. Und bevor Gott Wasser aus dem Felsen hervorquellen ließ, musste die Wasserversorgung erst einmal aussichtslos sein. Bevor die wunderbaren Gebetserhörungen kommen, muss in aller Regel eine große Not herrschen, aus der Gott uns dann auf unser Gebet hin herausführt und rettet. Oder einfach auch in ihr Kraft gibt, treu zu bleiben und sie zu tragen. Das Leben mit Gott ist ein Leben in Segen und Fülle. Aber es ist kein Leben ohne Anfechtung und ohne Gefahr. Da kam Amalek. So brechen auch über die Gemeinde Jesu immer wieder Feinde und allerlei Notsituationen herein. Auch wir stehen täglich im Kampf. Im Kampf gegen die Sünde im eigenen Herzen, im Kampf gegen die Anpassung an die Welt, im Kampf gegen die Feigheit in uns, mutige und klare Wege an der Hand Gottes zu gehen, im Kampf gegen Kleinglauben und Verzagtheit, gegen den Sorgengeist. Und diese Kämpfe gegen solch unsichtbaren Feinde sind nicht harmloser und leichter zu schlagen als gegen äußere Feinde wie die Amalekiter, die nach Leib und Leben trachten. Im Gegenteil, äußere Feinde, die uns offen und brutal in den Weg treten, die können wir in der Regel genau sehen. Und wir können ihre Wirklichkeit und ihre Bedrohung nicht übersehen und verharmlosen. Viel gefährlicher sind kleine und unscheinbare Feinde. Ich musste in der Predigt an unsere Tochter denken. Die hatte erst nur eine leichte Schwellung am Lymphknoten und dann kamen noch ein paar andere Wehwehchen dazu, bis der Feind erkannt war. Und da hatte er den ganzen Körper schon verseucht von den Viren des pfeiferschen Drüsenfiebers. Das ist ja die Gefahr dieser winzigen kleinen Feinde. Man sieht sie nicht. Und sie tun ihr zerstörerisches Werk und jetzt ist sie erst mal 2-3 Wochen krankgeschrieben. Diese kleinen, unsichtbaren Feinde dringen ein in den Körper oder auch in eine Gemeinde. Und bis sie recht wahrgenommen werden, da haben sie die Gesundheit, auch die geistliche Gesundheit einer Gemeinde, bereits in hohem Maße zerstört. Deshalb gilt es, gewappnet zu sein im Kampf des Gebets. Gerade gegen diese kleinen, unscheinbaren Feinde. Und für diesen Kampf wollen wir heute aus dem Wort Gottes einiges lernen. Vor allem, dass wir von Anfang an auf der Seite des Siegers stehen. Das ist mir ganz wichtig, das festzuhalten. Wir stehen von Anfang an auf der Seite des Siegers. Und deshalb habe ich bewusst das Thema auch gewählt, die Macht des Gebets. Ich hätte auch formulieren können, die unüberwindbare Macht des Gebets. Unser größtes Problem beim Gebet ist nicht, dass wir zu wenig darüber wissen, sondern dass wir ihm zu wenig zutrauen. Ich befürchte, dass ich das für uns alle sagen kann, einschließlich mir. Ich stelle das bei mir selber fest, auch nach noch so vielen erbaulichen Predigten zum Thema Gebet, die ich gehört und vielleicht auch selber gehalten habe, auch nach noch so vielen Erfahrungen der Wunder Gottes, seine Macht können wir gar nie genug ermessen. Wir sollten viel mehr, viel zuversichtlicher und viel anhaltender beten. Der erste Grund unserer Zuversicht und der Macht unseres Gebets ist unsere Berufung. Mose geht auf den Berg und hält seinen Stab empor. Morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab Gottes in meiner Hand haben. Was war das für ein wunderbarer, magischer Stab, den Mose damit auf den Berg nahm, der ihm den Sieg schenkte? Es war ein ganz gewöhnlicher Holzstecken, ein ganz gewöhnlicher Stock. Den hat Mose nicht etwa am brennenden Dornbusch als magisches Mittel überreicht bekommen. Den hat er schon mitgebracht, Mit dem hat Mose wahrscheinlich schon 40 Jahre die Schafe gehütet. Es war ein ganz gewöhnlicher Stecken. Und doch war es nun der Stab Gottes in seiner Hand. Der bekannte Prediger Spurgeon weist bei diesem Text auf diese wichtige Tatsache hin. Dieser Stab ist der Stab der Berufung. Und mit dieser Berufung hat Gott auch seine Verheißung verbunden. Gott sagte Mose, als er ihm im Dornbusch begegnet, ich bin herniedergefahren, dass ich das Volk errette von der Ägypter Hand und sie ausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und im Vers 12 dort im Kapitel, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Und als Zeichen sagt er dem Mose, wirf deinen Stab auf die Erde. Wir kennen es, und dann wird der Stab zur Schlange. Gott tut an diesem Stab zeichenhaft sein Wunder. Und mit diesem Stab tritt Mose vor den Pharao. Und auch dort bestätigt Gott durch das Wunder, das er am Stab tut, die Berufung und die Macht Moses, der nun in seiner Autorität auftritt. Mose spricht und handelt in der Macht Gottes. Und so ist dieser Stab zum Stab der Berufung und zum Stab der Verheißung geworden. Es ist immer noch ein ganz gewöhnlicher Stecken. Aber Gottes Berufung und Gottes Verheißung haben sich damit verbunden. Und wenn Mose nun im Gebet diesen Stab zum Himmel emporhebt, dann sagt er damit, Herr, du hast mich hierher gestellt. Ich stehe nicht in eigener Berufung. Ich habe mir das nicht selber ausgesucht. Das ist nicht mein Werk, sondern das Deinige. Und jetzt hilf du auch weiter, so wie du es versprochen hast. Du hast gesagt, ich will mit dir sein. Und darauf verlasse ich mich von ganzem Herzen. Und liebe Geschwister, wo wir Gott seine Berufung und seine Verheißung vor Augen halten, da kann Gott gar nicht anders, als seiner Verheißung entsprechend zu handeln. Denn er ist der Treue. Und seine Gaben und seine Berufung können ihn nicht gereuen, sagt uns Gottes Wort im Römerbrief. Gebet ist im Wesentlichen nichts anderes, als das, wo Gott seine Verheißungen vorhalten und uns auf seine Treue berufen. Und wir haben damit eine ganz ähnliche Ausgangslage wie Mose auch. Wir sind von Gott berufen und beauftragt. Er hat uns den Auftrag gegeben, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und er hat uns die Verheißung gegeben und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben also genau dieselben Verheißungen wie Mose. Machtvolles Gebet braucht als erstes die Berufung. Und es braucht noch ein weiteres. Es braucht die Gemeinschaft. Mose geht nicht allein auf die Spitze des Hügels. Er nimmt Aaron und Hur mit. Gott stellt auch uns nicht allein in den Kampf. Er stellt uns in die Gemeinde. Er stellt uns für diesen Kampf geistliche Waffenbrüder zur Seite. Es mag auch einmal nötig sein, einen Alleingang zu wagen, wenn wirklich niemand bereit ist, mitzugehen. Einen Weg, den Gott geheißen hat, das kommt leider vor. Das kenne ich auch. Aber ohne Not sollten wir auf die Unterstützung der Brüder und Schwestern nicht verzichten und auf ihre Gemeinschaft. Machtvolles Gebet ist harte Arbeit. Das ist es, was mir an diesem Bild gefällt. Wir haben heute so einen schönen sonnigen Tag, deshalb kommt es leider nicht ganz so gut raus. Aber wenn man genau hinguckt, man sieht gerade auch bei Mose, aber auch beim Aaron und Hur die Anstrengung, die es erfordert. Das ist nicht so hehr und erhaben, dieses Bild, als ob Mose da so leicht in seinen Stecken über die ganze Szene hält, von morgens bis abends. Es ist Kampf. Es kostet Kraft. Und es kostet die Hilfe der Brüder, die schleppen zuerst einen Stein noch heran und dann sind sie daneben und wir sehen, wie sie die Arme des Mose hochhalten, fast schon hochzerren, weil die eigenen Kräfte nachlassen. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm seine Hände, auf jeder Seite einer, also blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Hier bewährt sich's, dass Mose nicht alleine war. Er hätte ja denken können, die Kraft wird schon reichen. Wir gehen ja in manche Sache und in manche Auseinandersetzung hinein und Aufgabe und ahnen gar nicht, wie schwer und wie langwierig sie wird. Wenn uns dann die Kräfte ausgehen, greifen die Geschwister ein und tragen mit. Das ist der Sinn christlicher Gemeinde und geistlicher Gemeinschaft im Leib Jesu. Auch zu dritt ist der Kampf des Gebets noch schwer genug. Zu dritt ringen sie bis zum Abend. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand niederließ, siegte Amalek. Das dürfen wir jetzt ebenso wenig wie den Stab mit der erhobenen Hand magisch verstehen. Es geht hier um die Bedeutung des Gebets, die in diesem Vorgang sinnbildlich zum Ausdruck kommt. Wenn Mose im Gebet dran bleibt und sichtbar als Zeichen des Gebets die Hand mit dem Stab emporhebt, dann ist Israel auf der Siegerseite. Wenn Mose im Gebet nachlässt und den Arm sinken lässt, dann gewinnen die Feinde die Oberhand. Wir sehen an kaum einer zweiten Stelle in der Bibel so deutlich den Zusammenhang zwischen geistlichen Siegen und dem Gebet. Das ist mit Sicherheit auch der Hauptgedanke, warum uns Gottes Wort das in dieser Anschaulichkeit und in dieser Szene so erzählt und schildert. Die wirklich geistliche Schlacht im Kampf gegen die Amalekiter wird im Gebet geschlagen. Das schließt den übrigen praktischen Einsatz und Kampf im Reich Gottes nicht aus. Beides gehört zusammen. Mose sagt zu Josua nicht, wir drei gehen beten und ihr könnt ruhig in den Zelten liegen und weiter schlafen. Nein, es gehört dazu, dass die auch aufstehen, dass die sich auch auf den Weg machen, dass die zu den Waffen greifen und dass sie sich leibhaftig dem Feind von Angesicht zu Angesicht entgegenstellen. Und dass das ganze Volk, die ganze Schar der Kämpfer sich aufmacht, dass die ganze Gemeinde zusammensteht. Aber der Sieg wird nicht mit dem Schwert errungen. Der Sieg wird im Gebet errungen. Es gilt auch für die Gemeinde. Der Sieg wird nicht durch das errungen, was wir Woche für Woche veranstalten in der Gemeinde. So wichtig es ist, dass wir Gemeinde leben, miteinander leben, dass wir Vorträge, Bibelstunden, anderes miteinander haben. Aber der Sieg des geistlichen Lebens, das Gott Gemeinde baut, wird im Gebet erkämpft und errungen. Er allein kann den Sieg schenken. Und deshalb ist es ja auch die Gebetshaltung im Alten Testament, dass das Volk betende Hände emporhebt. Etwas in Verruf geraten durch die charismatischen Geschwister, aber deshalb ganz und gar nicht unbiblisch. Es ist eine zutiefst schöne Geste des Gebets, Hände emporzuhalten, um sie von Gott füllen zu lassen, weil alles alleine von ihm kommt. Es gilt für uns heute genauso, wo wir beten und im Gehorsam leben, auch das gehört dazu, beten und im Gehorsam leben, da ist der Sieg unser. Da handelt Gott vollmächtig und in wunderbarer Weise. Da werden wir seine Siege auch in unseren Familien und Ehen und in unserer Gemeinde erleben. Wenn ich aber von Siegen rede, ich muss das dazu sagen, rede ich nicht automatisch von Heilung und anderen Dingen, so gewiss Gott das schenken kann. Aber zu den Siegen Gottes in unserem Leben kann beides gehören. Dass er Krankheit wegnimmt oder dass er Krankheit lässt. Aber der Sieg ist, dass er uns, egal wie er uns führt, segnet auf diesem Weg. Überreich segnet. Wo wir aber im Gebet nachlassen und müde werden, da wird der Feind, da wird der Satan in vielen Bereichen wieder Oberhand gewinnen. Deshalb ist unser Gebet so wichtig, an beiden Orten. Zu Hause im stillen Kämmerlein. Und auch das gemeinsame Gebet in der Gemeinde, in der Gebetsstunde, im Gottesdienst, an anderen Orten. Ich lade noch mal ganz herzlich zu der Gebetsstunde auch ein. Wir sind schon einige. Wir freuen uns, wenn noch der eine oder andere, der nicht allzu weit entfernt wohnt, auch noch dazu kommt. Und ich habe gehört, ich freue mich auch darüber, dass andere die Anregung schon aufgenommen haben und sich auch am Mittwochabend zur Gebetszeit zu Hause versammeln und uns da sich mit uns zusammentun. Zu diesem gemeinsamen Gebet ist noch der nächste Gesichtspunkt wichtig. Mose betet mit Aaron und Hur zusammen auf der Spitze des Hügels. Warum? Warum nicht unten im Tal? Warum nicht in ihren Zelten? Von der Spitze des Hügels haben sie einen Überblick über das Geschehen. Sie nehmen Anteil am Kampf, der da unten im Tal tobt. Das entspricht in unseren Gebetsstunden etwa dem, wenn wir uns darüber austauschen, was eigentlich anliegt, wofür wir Gott Dank sagen wollen, über das, was er in unseren Familien, in unserem Leben, in unserer Gemeinde getan hat, und uns austauschen über das, wo Nöte und Sorgen da sind, die wir miteinander vor Gott bringen. Dass wir die Lage der Gemeinde und die Lage der Geschwister kennenlernen und gezielt dafür beten können. Und deshalb werden im Gottesdienst die Kranken am Beginn des Gottesdienstes genannt, dass wir auch da informiert sind, wo unser Gebet jetzt auch in der vor uns liegenden Woche besonders wichtig ist. Und liebe Geschwister, lasst mich und lasst auch die leitenden Brüder und die Geschwister in der Gemeinde auch sonst gerne wissen, in welchen Nöten ihr seid. Wir sind eine geistliche Kampfgemeinschaft. Dazu hat Gott uns zusammengestellt, dass wir uns miteinander freuen und dass wir auch miteinander leiden und dass wir miteinander die Anfechtungen und die Dinge, die Aufgaben, die Gott jedem Einzelnen gibt, auch in der Gemeinschaft durchstehen und einander unterstützen. Da ist es wichtig, dass einer von dem weiß, was den anderen bewegt und umtreibt, wo die brüderliche Gemeinschaft und die Fürbitte braucht. Dass wir wirkliche Gemeinde sind und mit Gottes Hilfe immer mehr werden. Das gilt natürlich nicht nur für unsere persönlichen Anliegen, sondern auch für die der ganzen Gemeinde. Und unser Abschnitt endet dann mit der Siegesmeldung. Und Josua dämpfte den Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Ich halte zum Schluss nochmal fest, liebe Geschwister, wir gehen in die Schlacht und der Sieg ist bereits errungen. Das ist mir vor Jahren einmal so wichtig geworden. Für alle Kämpfe, für alles Tun, in das wir hineingestellt sind, gilt, es ist vollbracht. Wir neigen dazu, dieses Wort Jesu am Kreuz vor allem auf die Sündenvergebung zu beziehen. Das ist auch nicht falsch. Aber es gilt umfassend. Nicht nur unsere Sünde ist am Kreuz vergeben und getilgt, sondern es ist alles vollbracht, was auf dieser Welt vollbracht werden muss. Wir leben in Werken, die Gott schon getan hat. Epheserbrief ist, glaube ich, berufen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Aber über all diesen Werken steht, sie sind vollbracht. Wir gehen nur noch hin und führen es aus, was Gott aber in Wirklichkeit schon vollbracht und vorbereitet hat. Für uns ist die Frage, halten wir offene Hände im Gebet empor zu Gott? Erwartungsvoll, mit Ausdauer. Halten wir am Gebet fest, um den Sieg entgegenzunehmen. Oft haben wir im Kleinglauben gar nicht angefangen zu beten. Oft haben wir schon aufgegeben, bevor der Kampf überhaupt recht angefangen hat. Oft haben wir im Glauben aufgehört, als die Arme das erste und das zweite Mal müde geworden sind, sich die Schlacht wiederholt gegen uns gewendet hat und wir haben gedacht, hat sowieso keinen Wert. Mose hört nicht auf. Mose betet, bis die Sonne untergeht. Mose betet, bis die Schlacht vorbei ist. Lasst auch uns anhalten im Gebet, die Hände voller Erwartung unserem Herrn und Heiland entgegenstrecken, mit dem Stab seiner Berufung und Verheißung. Der Sieg gehört uns. Lasst uns betende Hände hochhalten, bis der Sieg unser ist. Amen.